Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Das ist Bern einfach vom 18. Februar. Diese Woche für Sie am Mikrofon ist der Stefan Milius und mein Name ist Gami Lotte. Wir starten direkt mit dem ersten Thema vom Tag. Nach der fulminanten Rede vom US-Vizepräsident J.D. Vance lässt Berichterstattung über die fehlende Meinungsfreiheit in Europa nicht nach. Grund dafür ist nicht die Empörung von EU-Politikern, das Lob von der Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter oder die Entrüstung über ihr Lob, sondern jetzt auch ein Fernsehbericht vom US-amerikanischen Investigativmedium oder Sendung, die sich 60 Minutes nennt. Der Titel, und der ist im Fall für mich schon der Lacher vom Tag, «Policing, the Internet hat es in sich». Deutsche Funktionäre erklären, warum sie glauben, dass die freie Rede eingeschränkt gehört. Die deutschen Beamten lassen sich bei Hausdurchsuchungen im Morgengrauen filmen. In Vollmontur schafft sich die Polizei Zutritt zum Haus. Das aufgrund von einem rassistisch eingeschätzten Meme. Sie konfiszieren das Smartphone und Computer. Stefan, für dich ein Sieg gegen Hass und Hetze oder Blamage vom Tag?
Ich würde sagen, die ganze Welt lacht im Moment gerade über Deutschland, außer Deutschland selber, aber nicht, weil es so lustig wäre, sondern weil es traurig ist. Muss ich mir vorstellen, wir reden jetzt gerade von einem Land, wo Industrieflucht erlebt, die Wirtschaft zerbelt, Brücken keine, weil sie niemand mehr instand halten. Im Stadtpark wird ein Kind abgeschlachtet. Und Deutschland findet, du, wir müssen unbedingt am Morgen um 6 Uhr bei einem schellen mit irgendwie 7 oder 8 Mann, weil er den Robert Habeck einen Schwachkopf genannt hat. Und das hat man schon oft können nachlesen, das weiss man, es wird diskutiert, aber es hat jetzt eine amerikanische Fernsehsendung gebraucht, um das mal zu zeigen, um den Wahnsinn wirklich zu zeigen. Das hat eigentlich ins öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland gehört, weil dann hat man es wirklich mal gesehen. Es ist so absurd. Und mir gefallen auch die Gesichter, die du in dem Beitrag siehst. Im Tagi hat es einen schönen Screenshot von diesen 3 Staatsanwälten, die ganz, ganz stolz berichten. Ich glaube, die haben das Gefühl, die Amerikaner von 60 Minutes, die machen jetzt da Helden-Epos aus ihrer Arbeit und haben gar nicht gemerkt, dass sie eigentlich lächerlich gemacht werden. Die erzählen ganz stolz, sie lachen, wenn sie erzählen, dass die Leute das Handy wegnehmen und so damit quasi die ganze Existenz aus der Hand rupfen. Und ich bin nicht ein Anhänger von der Psychophysiognomik, so heisst da die Pseudowissenschaft, wenn du aus Äußerlichkeiten Schlussfolgerungen auf den Charakter machst, das von dem halte ich gar nicht. Aber ehrlich gesagt, wenn du die 3 Staatsanwälte anschaust, dann musst du schon sagen, ich kann mir vorstellen, dass die so eine perverse Lust haben, zum kleinen, einfachen Bürger einfach zu hänseln und kaputt zu machen. Ein jüngerer Herr in der Mitte, der vermutlich den Anzug von seinem Vater geklaut hat, anders ist der Anblick nicht zu erklären. Und eine mittelalterliche Dame und ein älterer Herr, und sie schauen drin wie Sheriffs im Wilden Westen. Dabei machen sie einfach einen ganzen doofen Job und quälen die Leute, wo nicht Hass verbreitet, sondern ist meistens einfach der Kragenplatz wegen dem Irrsinn, der zu Deutschland läuft.
Mich erstaunt, im Gegenteil zu dich, mich erstaunt, dass das nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gekommen wäre, weil ich glaube, die wären unglaublich stolz darauf gewesen, was die jetzt für einen wichtigen Beitrag gemacht haben, um zu zeigen, wie stolz man kann auf die Arbeit sein, wie wichtig das ist, dass man eben am 6 Uhr morgen da Hausdurchsuchungen macht, dass man gegen Leute vorgeht, wo der Robert Habeck zum Beispiel Schwachkopf nimmt. Also ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland sogar sehr, sehr stolz gewesen wäre beim öffentlichen Rechten, dass man so einen Bericht rausgegeben hat. Wir aber jetzt eher fast verschrickt daran, dass es erstens viral geht. Also ich glaube, wenn du auf X gehst, kommst du gar nicht mehr an diesen Videos vorbei. Grössere Accounts haben auch schon das aufgenommen aus den USA. Es ist wirklich, es geht viral. Und ich bin ein bisschen nachforschen und habe dann tatsächlich ein Statement gefunden von der Social Media Plattform X. Und zwar haben sie publiziert, dass kein Land mehr in der EU als Deutschland Nutzerdaten von X raus verlangt. Und wenn man hofft, okay, das ist vielleicht nicht immer so schlecht, wenn es vor allem so wirklich um Strafverfolgung Richtung Terrorismus geht. Nein, in 87% der Fälle ist es um Angelegenheiten von der Redefreiheit gegangen. Und wenn das dann so in Kontext setzt ist, mit diesen Anschlägen, die du gehabt hast, wo immer auch wieder rauskommt, dass die Leute auf Social Media sich mit Terrororganisationen die Posts weitergeleitet haben, zu sich dann bekannt haben und das hoch gelobt haben. Dort hat man wahrscheinlich keine Nutzerdaten raus verlangt, aber es ist dann viel gefährlicher, eben dem nachzugehen, wo Schwachkopf oder in dem Fall anscheinend ein rassistisches Meme postet hat.
Ja, darum haben sie ja Terroristen in Deutschland so leicht, wenn natürlich alle verfügbaren Kräfte in der Justiz damit beschäftigt sind, um allein aus dem Ministerium von Robert Habeck, ich glaube, 700 Anzeigen nachzugehen von Leuten, die irgendetwas gesagt haben. Ich finde es übrigens wahnsinnig schade, dass sich nie ein Gericht mit der Frage befasst hat, Robert Habeck Schwachkopf. Weißt du, man hätte da mal inhaltlich überprüfen. Falls es stimmt, dann wäre es ja keine Beleidigung und ich glaube, man hätte ja allenfalls können dieser Frage mal nachgehen. Aber das macht natürlich niemand. Es ist völlig absurd und ich meine, Deutschland hat ja, glaube ich, auch ein Strafgesetzbuch, denke ich doch einmal. Und es gibt Rufmord, es gibt echte Beleidigungen, es gibt Bedrohungen. Und denen kann man nachgehen. Und das kannst du machen mit einem Strafbefehl. Oder von mir aus machst du ein Prozessli. Du hast einen Screenshot, du hast Beweislage, alles. Du musst nicht einem das Haus auf den Kopf stellen und vor der ganzen Nachbarschaft irgendwie blamieren. Das sind Einschüchterungsaktionen. Die Hausdurchsuchungen dienen dazu, den Leuten Angst zu machen. Hey, sag nichts gegen die Regierung. Und der J.D. Vance hat einfach recht gehabt, einmal mehr. Wir haben es schon so gestern besprochen, heute wieder geschrieben. Es ist so, wie er sagt. Und Deutschland übertreibt es einfach wieder mal, wie bei allem, bei dem, wo sie das Gefühl haben, das sei gut, übertreibt es auch dort. Und es ist nicht gut. Du musst den Bürger, wenn er den Kragen platzt, musst du es machen lassen, solange es nicht in eine Gefährdung abdriftet. Weil das hat man gerade in Deutschland im Moment einfach nötig. Der Frust muss raus.
Und vor allem, es ist ja sehr einseitig, das Ganze. Vor allem dort, wo man die Anzeigen sieht, die sind ja von linker Seite. Du hast jetzt Robert Habeck angesprochen. Andere, wie zum Beispiel Alice Weidel, wo man ja, wenn ich richtig liege, darf man sie ja öffentlich als Nazi-Schlampe bezeichnen. Und darum für mich auch der Eindruck, es ist wirklich sehr einseitig, dass linke Politiker sehr, sehr stark dagegen vorgehen und das auch mit der Unterstützung vom Staat, eben mit diesen Hausdurchsuchungen, wo ja wirklich für dich als Privatperson, ich meine, das ist ein Schock, dass die ganze Nachbarschaft kommt das mit über, für das, dass du ein Meme postet hast. Und dann, wenn sich aber gegen rechte Politiker ja, richtet, dort gibt einem sogar der Staat noch recht, dass man die Sachen darf sagen und steht als Politiker, wenn es wirklich eine Beleidigung ist, ja, eigentlich alleine da. Und da sieht man einfach die Ambivalenz, wie man in Deutschland momentan agiert und offensichtlich auch, ja, auch keine Lösung hat, um zu sagen, vielleicht müssen wir da einen Schritt zurückfahren, wir müssen mal über die Meinungsfreiheit reden, die Kritik anschauen und wieder eine Lösung finden, dass nicht unbescholte Bürger mit Angst haben, dass man am 6. Uhr morgen ihren Computer wegnimmt.
Das ist der richtige Zeitpunkt, um einen kurzen Markus Somm hineinzuschieben. Der Grund ist, linke Politiker sind kleine, verunsicherte Würstchen, die nur daheim bei Mami wohnen und einfach umkippen, wenn der Wind mal ein bisschen bläst. Darum gehen die so massiv gegen das vor.
Wir kommen zum zweiten Thema. Vor einem Jahr war der Beat Janz noch der beliebteste Bundesrat und jetzt beleidigt er nur noch Platz 5. Das zeigt eine Umfrage vom Forschungsteam LEWAS im Auftrag von Tamedia. Neu ist Karin Keller-Sutter die beliebteste Bundesrätin. Hinter ihr folgt der Albert Rösti und auf dem letzten Platz ist Elisabeth Baumschneider. Stefan, auch deine Präferenzen so?
Ich kann so nicht anfangen mit diesen ganzen Rankings und Noten. Ich finde das so albern. Und aus drei Gründen habe ich etwas gegen das Ranking mit diesen Bundesratsnoten. Grund Nummer eins, ein Ranking, wo jemals, zu irgendeinem Zeitpunkt, der Beat Janz zu oberst war, kann man nicht ernst nehmen. Das Ranking gehört beerdigen. Das ist jetzt einstellen, das eigentlich. Das ist das Erste. Das Zweite, ich finde es absurd, wenn du bei Politikern nach der Beliebtheit fragst. Politiker müssen nicht beliebt sein. Genauso wenig wie wir Journalisten. Wenn du beliebt bist, machst du etwas falsch. Oder wenn du bei den meisten Leuten beliebt bist, du musst ja auch unliebsames Zeug durchdrücken. Und der dritte Punkt, wenn es dann um Qualität geht, ist ja unterschwellig auch wie so ein Qualitätsgradmesser. Wir können doch das alle nicht beurteilen. Vielleicht Bundesausschwernisten, unser Dominik Feusi, der so eng dran ist, der kann wahrscheinlich noch irgendwo beurteilen, wer hat welche Macht im Bundesrat, wer löst Dynamiken dort aus und so weiter. Und sonst haben wir alle keinen blassen Schimmer. Wir erleben die Leute nur bei den öffentlichen Auftritten. Finden sie sympathisch oder nicht, Nase passt einem oder nicht und sonst sind wir völlig im Ungefähren. Aber wenn ich jetzt schon muss mit dieser Rangliste leben und du mir die schon servierst, ich bin nicht unzufrieden. Ich finde, es könnte schlimmer sein als mit der Karin Keller-Sutter und dem Albert Rösti zu oberst, Baumschneider zu unterst, finde ich grossartig. Beat Janz ist mal mit dem drittletzten Platz immer noch zu weit oben. Und dass wir unterm Strich, glaube ich, eine einzige genügende Note haben, ein Vierer von der Karin Keller-Sutter, das spricht ja auch schon Bände.
Das, was du ansprichst, können wir vielleicht auch noch ein bisschen zu der Big Picture gesehen. Ich habe bei Nebelspalterinnen in der Folge, die heute erschienen ist, mit dem Politologen Lukas Golder geredet über Bundesratswahlen. Und dort ist sehr auffällig, dass es um den Gemögigkeitsfaktor geht. Der wird immer wieder erwähnt und ins Feld gerührt, auch gerade beim Gerhard Fischer, dass er gesagt hat, er glaube nicht, dass er den Gemögigkeitsfaktor hat im Bundeshaus, um als Bundesrat anzutreten. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was mir Sorgen macht, jetzt auch auf das Ranking gesehen. Es geht eben wirklich nicht darum, beliebt zu sein oder gemögig zu sein, sondern wir wollen ja Bundesräte, die die Dossier, die sie haben, sich die angehen, die Probleme auch lösen. Und dass man wie relativ gleich, wie gemögig oder nicht die sind. Aber ich habe doch das Gefühl, dass man das sehr, sehr stark bewertet, sei es jetzt bei den Bundesratswahlen, bei dem Gemögigkeitsfaktor oder jetzt, wenn man die Noten vergibt in dieser Umfrage. Siehst du das auch so?
Kommt natürlich darauf an, was man eigentlich unter Gemögig versteht.
Oh, das ich ist glaub, die grosse Frage.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, wenn die Leute einfach ein bisschen den Kasper machen im Bundeshaus, jeden grüssen, jeden anstrahlen, dann ist auch, gilt das Gemögig. Das kann ja aber alles gespielt sein. Was ich lieber habe bei einem Bundesrat, ist eine gewisse Volksnähe. Also wenn irgendwann der Herr Jans bei mir im Dorfcafé in der Au, in der Galerietal auftaucht, zum Stangensaufen mit dem Jassrundi dort, dann kann er dort auch gerade mal hören, was die Leute plagt und so weiter. Das ist die Volksverbundenheit und das ist eine Gemögigkeit auf einem tieferen Level. Wenn es einfach ein Scharaden ist und ein Schauspiel, weil du das Gefühl hast, ja, vielleicht möchte ich 15,5 Jahre mal noch für den Bundesrat kandidieren, ich sollte es mir jetzt nicht versauen, dann nützt mir Gemögigkeit überhaupt nicht. Und unterm Strich ist sicher Kompetenz sehr viel wichtiger. Aber nochmal, wir reden von einem Ranking, wo, glaube ich, der Alain Berset jahrelang immer auf Platz 1 war, sogar in der Corona-Zeit. Also auch darum, ich kann es nicht ernst nehmen.
Für das nächste Thema schauen wir auf Genf. Die Weltgesundheitsorganisation WHO der fällt bald 1 Milliarde Dollar an Gelder, wie sich die USA zurückzieht. Für Tanja Zermuschi, wenn ich das richtig sage, sie ist Mitarbeiterin bei der WHO, ist das kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. Mit einem Crowdfunding will sie die Lücke von der WHO schliessen. Das Ziel 1 Milliarde dazu bringen, jeweils 1 Dollar zu spenden. Bis jetzt sind 145'000 Dollar zusammengekommen von 6'500 Spender aus 144 Ländern. Verzweiflung oder jetzt vielleicht mal ein Ritterschlag dafür, dass die Leute die Sachen sollen privat finanzieren sollen?
Du, wir müssen kurze Pause machen. Ich wechsle das E-Banking zum einen Franken spenden. Das ist jetzt sofort, das muss ich jetzt sofort. Nein, ich bin jetzt nicht ganz neutral, ich gebe es zu, aber die WHO ist mir so zuwider. Das ist so ein demokratisch nicht legitimierter Sauhaufen, wo aus irgendwelchen Gründen die ganze Regierung von der Welt einfach irgendwie vor sich hintreibt. In Zukunft wahrscheinlich sogar noch mehr. Niemand wehrt sich dagegen. Der Generaldirektor ist sowieso eine ganz lustige Figur. Den finde ich auch höchst mysteriös. Und ich sage dir jetzt einfach, wenn ich vermute, ich glaube die Story nicht. Ich glaube nicht, dass da wirklich einfach irgendein WHO-Mitarbeiter gefunden hat, oh, komm, ich mache meinem tollen Arbeitgeber etwas Gutes und ich mache es Crowdfunding. Ich glaube, das ist von der PR-Abteilung so instrumentalisiert, die Frau. Man hat gefunden, ja, wir können ja nicht selber nach Geld betteln, aber wir schicken doch so eine herzige Italienerin führen, die ein bisschen auf Tränendrüse drücken kann, nicht in der Hoffnung, dass es wirklich eine Milliarde gibt. Das ist absolut absurd. Es gibt wahrscheinlich nicht einmal eine Milliarde Menschen, die wissen, dass WHO existiert, sondern halt als PR-Instrument zu zeigen, wie verzweifelt das die Lage ist und die bösen Amerikaner zahlen nicht mehr und Argentinien auch nicht mehr und vielleicht kommen noch andere. Ich glaube nicht, dass in so einem Riesenapparat wie der WHO so etwas zufällig auf freiwilligem Engagement beruhend passiert. Das nehme ich denen nicht ab. Wenn es so ist, sorry, aber ich traue halt einfach der WHO inzwischen ziemlich alles zu.
Für mich ist es auch noch ein Zeichen, dass wir uns in einem Umschwung bewegen, was allgemein Gelder für Organisationen anbelangt. Jetzt nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch in der Entwicklungshilfe. Wir haben ja wirklich gesehen, in den USA mit diesen USAID-Geldern, die eingefroren worden sind, dass man auch publik gemacht hat für alles, was man da Geld ausgibt. Und das ist ja teilweise auch haarsträubend gewesen. Wir haben im Nebelspalter auch mehrfach darüber geschrieben, was da an Entwicklungshilfe von der Schweiz gezahlt wird. Ich selber habe mir das zum Beispiel im Medienbereich angeschaut, dass wir nach Kambodscha und Tansania Gelder zahlen über BBC Media Action, um junge Journalisten dort zu fördern. Und für mich ist eher auch ein Zeichen, dass sich jetzt die Organisationen langsam selber in einer kritischen Lage sehen, wie plötzlich jemand anfängt, ihre Arbeit zu hinterfragen und das Ganze zwar mit Konsequenzen. Dass es heisst, hey, wir kürzen die Gelder oder es gibt gar keine Gelder mehr. Jetzt auch noch auf die Schweiz bezogen ist gerade auch herausgekommen, dass wir im Bereich von der UNRWA, ja, am US, UNO-Palästinenser-Hilfswerk, dass dort die zuständige Kommission vom Ständerat mit einer zwar knappen Mehrheit, aber sie hat eine Motion unterstützt vom Nationalrat, dass die Schweiz Zahlungen umgehend einstellen soll. Für mich eher noch ein positiver Trend, dass man sich jetzt da wirklich Gedanken macht, wo fließt das Geld an und Bereitschaft hat zu sagen, nein, wir zahlen nicht mehr weiter.
Bringt es übrigens gerade zurück zu Deutschland. Deutschland zahlt jetzt, weil die USA und Argentinien beispielsweise aus der WHO weggehen, zahlt Deutschland freiwillig einen zusätzlichen Beitrag in Millionenhöhe. Also das Land, das ja die eigenen Bürger bald nicht mehr durchführt, zahlt jetzt der WHO noch ein paar Millionen an, ganz freiwillig. Vielleicht ein kleiner Werbespot. Es gibt im Moment eine Petition im Netz für den WHO-Austritt aus der Schweiz. Ich sage das einfach so ganz zufällig, wie es mir gerade in den Sinn gekommen ist. Kann man, glaube ich, noch bis im frühen März unterschreiben. Es sind, glaube ich, schon 30.000 Unterschriften. Ein bisschen Druck machen schadet nie. Das ist wirklich ein komischer Moloch. Undurchsichtig, intransparent. Kein Mensch weiss, wer dort wirklich Fäden zieht. Und so Zeug muss man nicht unterstützen mit staatlichen Geldern.
Ja, ich habe nachgeschaut, bei der WHO sind 2.400 Angestellte beschäftigt. Das ist aus dem Artikel aus dem Tagesanzeiger lesbar, wo eben um die Milliardenspende geht, wo man das sucht. Und es ist sehr spannend, oder? Wenn man die Zahl hört, das ist relativ hoch. Und man versucht gleichzeitig gerade zu beschwichtigen und sagt, oh, man muss dann aufpassen, es sind dann auch befristete Verträge, kurze Verträge. Also es ist dann schon nicht so, dass wir zu viele Mitarbeiter haben. Aber im Endeffekt, wenn man ein Crowdfunding braucht für 1 Milliarde Dollar, muss man doch hinterfragen, was bei der WHO wirklich abgeht und wie die Gelder gebraucht worden sind. Wie viel auch gar nicht wirklich in einer Hilfe landet, wo man kann sagen, mal, da hat man etwas für die Weltgesundheit da, sondern im Gegenteil in der Organisation selber verschwindet. Siehst du das auch so?
Ja, natürlich. Also, ich sage, es ist intransparent. Der Chef fliegt dauernd um die Welt herum. Der macht dort Hand auf, der andere macht dort Hand auf und der andere leitet da etwas rein. Es ist einfach nicht legitim, wenn, zumal es auch nicht ein demokratisch legitimiertes Ding ist. Es ist von niemandem gewählt, es ist von niemandem wirklich eingesetzt. Es ist im Prinzip ein Verein. Man könnte auch einfach alle losgehen und dem Blauring, Affeldrang ein Geld geben. Das ist auch ein Verein, aber der macht wahrscheinlich Sinnvolles. Mag sein, dass in der Vergangenheit irgendwelche Sachen geht, wo die WHO mal zum richtigen Zeitpunkt gewarnt hat oder die richtigen Wissenschaftler, die richtigen Massnahmen vorschlagen hat. Aber es ist vermutlich lang her. Und seither, vor allem die letzten paar Jahre, sind es einfach wirklich eher desaströs unterwegs und vor allem unglaublich vereinnahmend. Aber es wehrt sich auch in der Schweiz niemand dagegen, dass die Kompetenz jetzt noch weiter ausgedehnt werden von der WHO. Und faktisch ist es wirklich so, eines Tages, wenn der neue Pandemie-Pakt stand kommt, dann kann der Generaldirektor von der WHO am Morgen, weil er gerade schlecht geschlafen hat, aufstehen und sagen, ich habe jetzt wieder mal Lust auf ein Pandemieli, ich rufe eins aus und ich sage den Schweizer gerade auch, was zu tun haben. Heute bitte alle nur noch im Handstand ins Büro. Er könnte das in Zukunft machen. Und es regt sich kein Widerstand, also höchst, höchst gefährlich.
Und wir sind ja total für Meinungsfreiheit und tun mir sicher auch gerne die Petition verlinken und sind dafür, dass die Leute sich das anschauen und eben auch ihre eigene Meinung dazu bilden. Zum letzten Thema vom Tag, das ist aus der Schweiz. 2024 ist der Pro-Kopf-Wohlstand zum zweiten Jahr in Folge leicht gesunken. Das teilt die SECO aufgrund der ersten Schätzungen mit. Grund für die schlechte Performance ist die schwache Entwicklung vom Export, weil in wichtigen Absatzmärkten wie Deutschland oder China Flaute herrscht.
Ja, und das Problem ist ja, ich aus beruflichen Gründen befasse mich sehr viel mit Deutschland und Österreich und dort ist alles so viel verreckter. Und wir haben dann bei so Nachrichten, die Wirtschaft schwächelt, immer so die Tendenz zu sagen, ja, aber schau mal Österreich, schau mal Deutschland, das geht uns ja noch hervorragend. Das ist immer so ein schlechter Reflex, wie man es schon früher anschauen. Vor allem, weil in der Schweiz ja alles immer einfach ein bisschen langsamer passiert. Ich hau jetzt einfach wieder mal eine Mutmassung raus. Es kann viel Gründe haben, geopolitischer Natur. Aber ein Faktor ist sicher, dass wir auch in der Schweiz mit einer Verspätung, aber leider auch angefangen haben, einfach alles Themen wie Diversity oder Green Deal und all dem Unsinn unterzuordnen. Also die gute alte Regel, je freier Wirtschaft ist, je weniger Regulierungen, je weniger Bürokratie, desto mehr Wachstum, desto mehr Arbeitsplätze, desto mehr brummt der Wirtschaftsmotor. Die Regel ist einfach außer Kraft gesetzt worden und man hat stattdessen geschaut, du haben wir genug einarmige Asiaten in der Geschäftsleitung oder nicht. Und das sind einfach Sachen, die die Wirtschaft lähmen, wenn man sich nur noch über so Zeug Gedanken macht. Und ich glaube, mit ein bisschen Verspätung kommen wir das auch ab über. Green Deal und Diversity ist bereits wieder auf dem Rückzug. Wunderbar. Aber vermutlich merken wir in der Schweiz das auch wieder mit 2-3 Jahren Verspätung.
Zahlen kann man auch anders noch interpretieren. Und zwar muss man schauen, die Wohnbevölkerung in der Schweiz, die ist im Jahr 2023 und 2024 schneller gewachsen aufgrund von der Zuwanderung als das BIP. Wieso? Darum kann man ja auch sagen, dass die Wirtschaftsleistung pro Einwohner geschrumpft ist. Und ich weiss noch, wo der Matthias Binswanger, Ökonom, auch das zum ersten Mal schon angesprochen hat, ist das ein riesen Skandal gewesen, dass eben immer die Einwanderung, die man ja sagt, bringt der Wirtschaft so viel, ist so wichtig für die Schweizer Wirtschaft, dass man das jetzt muss sehen, dass halt die Bevölkerung schneller gewachsen ist, als dass die Wirtschaft wirklich davon profitiert hat.
Ja, Zahlen lügen nicht. Und was ja beunruhigender ist als die Momentaufnahme, die wir jetzt hier haben in der NZZ, ist auch der Blick nach vorne. Wenn ich so ein bisschen sehe, wie es in so einer Schule läuft, wie unser Bildungssystem läuft, bin ich nicht so wahnsinnig optimistisch, dass das, was in 10 Jahren aus der Schule rauskommt, die Wirtschaft dann wieder aufbringt. Weil denen füllt man eben auch den Kopf mit diesen Soft-Themen und eben Diversity-Zeugen und so weiter. Und die würden am liebsten gar nicht mehr arbeiten, sondern ihr ganzes Leben im Kampf gegen den Klimawandel investieren. Und das hilft eben der Wirtschaft auch nicht. Darum bin ich jetzt mal berufspessimistisch und sagt, sieht wahrscheinlich in 10 Jahren noch viel verreckter aus.
Das war es mit Bern einfach vom 18. Februar am Mikrofon der Stefan Milius. Mein Name ist Gami Lotte. Wie immer, nicht vergessen, uns zu abonnieren, uns weiter zu empfehlen und vor allem erzählt euren Freunden davon. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch